Auschwitz auf der Straße. Todesmärsche in Dresden. Zwei Bekannte unterhalten sich auf der Dresdner Carola-Brücke mit Blick auf die Altstadt.
Ich war in Auschwitz.
Ach.
Nein, nein. Ich war letzten Monat in der Gedenkstätte Auschwitz.
Schon klar. Und?
Da musst du einfach mal gewesen sein, gerade als Deutscher. Die Anlage hat mich beeindruckt. Spätestens in Auschwitz habe ich den Faschismus verstanden. Das darf sich nie wiederholen. Weißt du, gerade dort, so nah dran, dort lässt sich das alles ganz anders erfahren. Da stehst du an dem Ort, wo die alle ermordet wurden. Wir können hier viel reden, wir hatten das ja auch in der Schule. Aber dort, das ist einfach authentisch. Da kannst du nicht wegschauen, da bist du der Geschichte so nah. Ja, müsste meiner Meinung nach jede Schulklasse durchgeschickt werden. Nach der Führung war noch ein Gespräch mit einem Überlebenden von Auschwitz. Das geht dann wirklich noch weit über den Ort hinaus. Die Geschichten berühren mich einfach. Wir müssen ja auch bedenken, die sterben uns ja auch langsam alle weg.
Diese Hoffnung ist doch total übertrieben. Schafft das kurze Erschrecken nicht gerade nur dieses Nie wieder? Durch die Unmittelbarkeit und Emotionalität erhofft man sich eine Läuterung. So eine Art Entschuldigung. So ein Jetzt weiß ich doch Bescheid. Das gehört heute einfach zum guten Ton. Außerdem gibt es dem Massenverbrechen einen Ort. Die Lager in Osteuropa. So schön weit weg.
Ja, ja, ich weiß. Aber es gibt doch auch die Gedenkstätten Buchenwald und Sachsenhausen und all die anderen in Deutschland.
Ich meinte aber eigentlich, dass die Vernichtung nicht nur in den KZs und Vernichtungslagern stattfand, sondern auch direkt vor der eigenen Haustür. Die Lager scheinen immer so weit weg vom Alltag. Die Häftlinge wurden aber auch mitten durch die deutschen Städte getrieben. Die KZs wurden auf die Straße verlegt. Denk doch mal an die Todesmärsche.
Klar, aber das höre ich doch nicht zum ersten Mal.
In Dresden gab es keines der großen Konzentrationslager. Das erleichtert das Erinnern. Wer sucht denn schon nach den Verbrechen ohne konkrete Spur? Hier dreht doch eine Historikerkommission gerade mal zum Bombardement jeden Zettel um.
Seit 1944 wurden die Konzentrationslager vor den anrückenden Alliierten beräumt. Mehr als 700.000 Menschen mussten gewaltige Strecken zu Fuß bewältigen oder wurden unter schlimmsten Bedingungen in Güter- und Viehwaggons transportiert. Geschwächt von den Lagerbedingungen bedeuteten die Todesmärsche für die Betroffenen noch einmal eine besondere Qual. 200.000 bis 350.000 Menschen überlebten das Martyrium nicht. Zum Bewachungspersonal der Todesmärsche zählten SS-Totenkopfverbände, Wehrmachtssoldaten, Ortspolizei, Mitglieder des Volkssturms und der Hitlerjugend. Diese erschossen geflohene Häftlinge, ermordeten Kranke und massakrierten ganze Häftlingskolonnen. Die Verbrechen ereigneten sich nicht nur vor und nach Ortschaften, sondern auch in den Ortszentren. Es war, so Barbara Distel, ein öffentliches Sterben, ein öffentliches Morden. Durch Dresden wurden während der letzten Kriegsmonate mindestens 3 Todesmärsche eskortiert. Im Januar 1945 löste die Lagerleitung das im damaligen Schlesien gelegene Konzentrationslager Großrosen nahe Breslau, dem heutigen Wrocław, mitsamt seiner Außenlager auf. Die Gefangenen wurden in vielen Gruppen mit oft mehr als 1.000 Betroffenen unter Bewachung auf Todesmärsche geschickt. Der Befreiung durch die Rote Armee wurden sie damit entzogen. Wachmannschaften trieben sie im Februar 1945 auch durch Sachsen. Eine Gruppe erreichte aber bereits am 16. Januar 1945 Dresden, um dort auf einen Zug verladen zu werden.
Es zeigte sich, dass unser nächster Bestimmungsort Dresden war, beinahe 190 Kilometer von Großrosen entfernt. Wir kamen mitten in der Stadt selber an, nicht in den Außenbezirken wie in Breslau. Ich erblickte Eisenbahnschienen und ein bisschen weiter entfernt eine alte Lokomotive, die an einem Bahnhof unter Dampf stand. Dahinter hingen viele offene Viehwagen, die sich wie eine Schlange den Schienen entlang wandten. Nachdem wir fast 375 Kilometer zu Fuß gelaufen waren, schien es uns, als sei der Todesmarsch nun vorüber. Wir wurden wie Müllsäcke geschubst und gestoßen, während uns die SS befahl, auf die Wagen zu steigen, die wie Pritschen offen und mit gefrorenen Viehexkrementen, Eis und Schnee bedeckt waren. Der Zug fuhr aus dem Bahnhof hinaus und nahm langsam Fahrt auf, vollgepackt mit seiner menschlichen Ladung. Weit kamen wir nicht. Wir fuhren in den Dresdner Hauptbahnhof ein und hielten an. Die Sirenen heulten um uns herum, pfiffen ihren lauten, ohrenbetäubenden Schrei. Die Menschen beeilten sich, Schutz vor dem drohenden Luftangriff zu finden. Unsere tapferen SS-Wachen sprangen von den Wagen, ohne auch nur einen Gedanken an uns zu verschwenden. Sie rannten davon, um Schutz zu suchen, und ließen uns einfach draußen auf den Waggons. Über unseren Köpfen konnten wir die Bomber so niedrig fliegen sehen, dass wir sie ganz deutlich erkannten. Und wir sahen die Bomben fallen, auf diese deutsche Stadt buchstäblich herabregnen, die voller Schreck erfüllter Deutscher war. Eins der Ziele waren die Verschiebebahnhöfe, in deren Nähe unser Zug stand. Während des Angriffs beobachteten wir, wie die Bomben wie Manna vom Himmel fielen. Wir hatten keine Angst. Selbst als Bombensplitter um uns herumflogen und viele Häftlinge verwundeten und nicht wenige töteten. Sie starben in dem Bewusstsein, dass die Nazis so gut wie besiegt waren. Wir schauten zu, mit Tränen in den Augen, in der Erkenntnis, dass wir vielleicht doch noch überleben könnten. Für uns war dies ein Zeichen der Hoffnung. Plötzlich war der Bombenangriff vorüber und alles war still. Wunderbarerweise war unser Bahnhof relativ unbeschädigt geblieben. Und binnen weniger Minuten waren unsere Wachen wieder da. Der Zug setzte sich wieder in Bewegung und die SS begann wieder zu essen. Olga Horak in Von Auschwitz nach Australien.
Weitere 1300 Jüdinnen lagerten vom 14. bis 16. Februar in der Dresdner Heide vor dem bombardierten Dresden. Eine dritte Gruppe erlebte im Stadtzentrum die Luftangriffe am 13. Februar 1945.
Aus den Straßenschildern am Wegrand ging hervor, dass wir uns Dresden näherten, eine schöne Stadt, wie es mir aus den Geschichtsbüchern in Erinnerung war. Wir mussten von Grünberg aus ungefähr 250 Kilometer weit marschiert sein. Die SS wollte die Stadt offensichtlich vor Einbruch der Nacht erreichen. Es dunkelte bereits, als uns entgegenkommende Lastwagenkolonnen zum Ausweichen zwangen und dadurch unser Marschtempo verlangsamten. Als wir den Stadtrand von Dresden erreichten, hörten wir die Sirenen heulen. Bald kreisten über uns am Himmel Hunderte von Flugzeugen. Wir standen auf einer Elbbrücke, während uns die SS vom Flussufer aus bewachte. Offenbar rechnete sie damit, dass die Brücke bombardiert würde, und hofften, uns auf diese Weise loszuwerden. Es war wie Weltuntergang. Riesige Bomber donnerten über uns hinweg. Himmel und Erde bebten. Häuser fielen um wie Dominosteine. Menschen schrien. Manche stürzten sich in Flammen in den eisigen Fluss. Deutschland wurde zerstört. Ich hatte keine Angst um mein Leben. Ich betrachtete das brennende Dresden mit einem Gefühl des Triumphs. Gleichzeitig fühlte ich mich jedoch schmerzlich isoliert und schrecklich allein. Ich weiß nicht mehr, wie lange der Angriff dauerte. Oder wie wir schließlich von der Brücke herunterkamen. Ich erinnere mich nur noch an den Triumph und die Einsamkeit. Gerda Weißmann-Klein, Nichts als das nackte Leben.
Du hast eben nicht nur im Lager die Bestien. Auch die kleineren SSler und Helfer trieben bis kurz vor Schluss die Jüdinnen und Juden aus den KZs vollkommen willkürlich durch die Gegend. Da gab es keine strikten Befehle mehr. Man hätte ja auch hoffen können, dass die unten, das einfache Personal, weniger mörderisch mit den Häftlingen umgehen würden. Doch obwohl die Alliierten förmlich vor der Tür standen, hat das dem Unternehmen Todesmarsch nicht im Wege gestanden.
Hat nicht sogar Himmler angefangen, die Juden als Faustpfand zu benutzen? Hat der nicht deswegen das Ende der Vernichtung angewiesen?
Ja, ja. Aber nicht mal unter massiver Bombardierung aus der Luft konnten sie von den Gefangenen ablassen. Und auch das Verhalten der Bevölkerung stellte dem Ablauf der Todesmärsche nichts entgegen.
Neben der Suppenküche für Bombardierte und deutsche Flüchtlinge sind also auch noch Todesmärsche vorbeigeleitet worden?
Ja, so ungefähr muss man sich das wohl vorstellen.
Aber die Luftangriffe auf Dresden haben ja wenigstens Viktor Klemperer gerettet. Ich will Zeugnis ablegen, das habe ich gelesen, du.
Ja klar, aber was heißt hier gerettet? Die Deportationen wurden verhindert. Hast du bei Klemperer nicht weitergelesen? Er beschreibt doch, dass damit die Lebensbedrohung nicht endete. Angst vor der Gestapo, Angst vor Denunzianten.
Olga Horak erlebte einen Luftangriff auf Dresden am 16. Januar 1945. Der Zug, auf den sie und die anderen Todesmarschgepeinigten verladen wurden, verließ die Stadt unmittelbar nach dem Angriff. Er erreichte wenige Tage später das KZ Bergen-Belsen. Die Gruppe mit Gerda Klein wurde nach den Luftangriffen vom 13. und 14. Februar 1945 noch mehrere hundert Kilometer getrieben. Einen Teil der wenigen überlebenden Frauen fanden amerikanische Truppen am 5. Mai 1945 bei Volary im heutigen Tschechien, nicht weit entfernt von Passau. Weitere überlebende Jüdinnen wurden am 6. Mai von tschechischen Dorfbewohnern in Obhut genommen. Viele von ihnen starben noch in den Folgetagen. Der Todesmarsch, der Dresden während der Luftangriffe nicht passieren konnte und in der Dresdner Heide lagern musste, wurde am 17. Februar 1945 in den Vormittagsstunden über die Dresdner Carolabrücke und durch die gesamte Stadt geführt. Diese Jüdinnen wurden dann gemeinsam mit den anderen von Helmbrechts, einem Außenlager des KZ Flossenbürg, bis Volary getrieben. Amerikanische Einheiten führten in den Folgetagen, ähnlich wie in Buchenwald bei Weimar, nichtjüdische Deutsche an den Leichnamen der ermordeten Jüdinnen nahe Volary vorbei. Unter jenen, die mit dem begangenen Verbrechen konfrontiert wurden, befand sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein später bekannt gewordener Schriftsteller, Erwin Strittmatter. Eine Episode, die sich wie seine Täterschaft als SS-Mitglied in seinen autobiografischen Werken im Nebulösen verliert.
Zum Glück kam ja dann die Befreiung.
Hä? Für wen?
Na, für uns alle.
Das hängt immer davon ab, auf welcher Straßenseite man stand.